Sie zog ihre Straße fröhlich. Sie lachte viel, obwohl es für sie menschlich gesehen eigentlich gar nicht so viel zu lachen gab. Prügel und Missbrauch bestimmten ihre Kindheit und Jugend. Und trotzdem gelang es ihren Peinigern nicht, sie zu brechen. Sie war bei manchen als sehr rebellisches Kind bekannt. Das rettete ihr zunächst das Leben. Trotzdem wollte sie dann im Alter von 13 Jahren ihr Leben beenden, weil sie für sich keinen Ausweg mehr gesehen hat. Und in dieser Situation hat sie von Jesus gehört. Sie hat gehört, dass er sie schon immer geliebt hat. Und zunächst erschien ihr das in ihrer ganzen Situation völlig unglaublich. Aber dann erwachte wieder ihr Kampfgeist. Und sie sagte, okay, bevor ich Schluss mache, probiere ich es jetzt nochmal mit diesem Jesus. Vielleicht klappt es ja. Und so hat sie sich selber Mut gemacht. Und fortan zog sie ihre Straße wieder fröhlich, jetzt aber mit Jesus. Und sie kämpfte weiter, jetzt mit der Hilfe ihres Herrn. Sie machte ihren Schulabschluss, sie beendete ihre Lehre. Sie lachte sich im wahrsten Sinne des Wortes einen Mann an und mit ihm hat sie dann 3 Kinder bekommen. Und dabei zog sie die meiste Zeit ihres Lebens die Straße fröhlich. Und so ging das viele lange Jahre, bis ihr plötzlich das Lachen vergangen ist. Es hat sie immer sehr persönlich getroffen, wenn ihr Mann und ihre Kinder angegriffen wurden. Sie wollte geliebt sein. Mit ihrem Mann und mit ihrer ganzen Familie. Und so hat die Depression ihr das Lachen vertrieben. Und wieder begegnete ihr Jesus ganz neu. Dieses Mal begegnete er ihr in der Therapie. Und er fragte sie, verstehst du eigentlich, was du da tust? Genau diese Frage hat Jesus ihr durch den Therapeuten gestellt. Du musst nicht den anderen gefallen, denn du gefällst mir. Und zwar so, wie du bist. Du musst nicht bei den anderen beliebt sein, denn ich liebe dich. So, wie du bist. Und jetzt musst du dich entscheiden. Willst du weiter den anderen gefallen oder willst du mir gefallen? Willst du weiter für andere das liebe Mädchen sein oder ist dir meine Liebe genug? So hat Jesus sie damals gefragt. Und sie trifft ihre Entscheidung und sie findet ihr Lachen wieder. Ihre Fröhlichkeit ist anders als früher. Sie lacht nicht mehr zuerst für die anderen, sondern sie lacht, wenn ihr danach zumute ist, für sich selber und Jesus. Und so lächelt sie natürlich dann auch für die anderen um sie herum. Und wenn es für sie nichts zu lachen gibt, dann steht sie dazu. Und sie zieht ihre ganz eigene Straße fröhlich mit Jesus. Und wenn es den anderen gefällt, dann ist es gut und sie freut sich. Und wenn es ihnen nicht gefällt, dann ist es gut, weil Jesus bei ihr ist. Jesus ist da, auch in den dunklen Stunden. An diese fröhliche Frau habe ich denken müssen, als ich den Predigttext für den heutigen Sonntag für mich selber ganz neu erlebt und durchdacht habe. Ich lese uns Gottes Wort aus Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 40. Apostelgeschichte 8, Verse 26 bis 40. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benütze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Kastrat. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Dieser Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. Und er befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin Und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus: Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selber oder spricht er von jemand anderes? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und er erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand sich in Aschdod wieder, er zog nordwärts und verkündigte in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam. Ein Mensch zieht seine Straße fröhlich. Diese Übersetzung sagt, es erfüllte ihn eine tiefe Freude. Luther, er zieht seine Straße fröhlich. Dieser winzig kleine Satz beschreibt eine gewaltige Veränderung im Leben dieses Finanzministers. Echte Freude, überfließende Fröhlichkeit, das ist für mich etwas unwahrscheinlich Belebendes. Echte tiefe Freude, das ist das Kostbarste, finde ich, was man auf dieser Welt finden kann. Und weil es so kostbar ist, ist es vielleicht auch eher selten. Aber es passiert doch immer wieder, dass uns Menschen begegnen, die ihre Straße fröhlich ziehen. Manchmal muss man sich auf die Suche machen, so wie hier in dieser Geschichte aus den Taten der Apostel. So heißt ja die Apostelgeschichte im Grundtext, Taten der Apostel. Eigentlich sollte es ja Taten Gottes für oder mit seinen Aposteln heißen, aber so sind wir Menschen eben. Wir schreiben uns gerne vieles selber zu, was eigentlich alleine Gottes Werk in unserem Leben ist. Ein Mensch zieht seine Straße fröhlich. Der erste Gedanke, der mir wichtig ist aus diesem Text, er zog am Ende seine Straße fröhlich, obwohl er das Leben mit Gott lange nicht verstanden hat. Fröhlich, obwohl er das Leben mit Gott lange nicht verstanden hat. Dieser Mensch, so erlebe ich ihn, hatte bisher wenig echtes, wahres Glück im Leben. Er hatte sich schon früh auf die Suche gemacht, er hatte manches ausprobiert und er wollte vor allem Großes erreichen. Und doch war sein Leben geprägt von vielen Missverständnissen und von Sackgassen. Obwohl er mit vielen Menschen zu tun hatte, war er innerlich und offensichtlich hier auch äußerlich sehr einsam. Und trotzdem, da bin ich mir sicher, haben ihn viele in seiner Umgebung beneidet. Er war reich, unermesslich reich. Er war zum persönlichen Kammerdiener, zum Finanzminister der Königin von Äthiopien aufgestiegen. Im materiellen Sinne hatte er alles, was das Herz begehrte. Und er konnte sich alles leisten, was man sich für Geld ebenso kaufen konnte. Er war einer der mächtigsten Männer am Hofe dieser Königin, vielleicht sogar der mächtigste. Obwohl, eigentlich war er ja gar kein Mann mehr. Für seine Machtposition hatte er nämlich seine Männlichkeit aufgeben müssen. Das war damals in diesen Kreisen so üblich, sonst hätte er diesen Posten nicht gekriegt. Und so hat er an seinem eigenen Leib wie ich glaube, sehr schmerzhaft diese Wahrheit erfahren müssen. Alles im Leben hat seinen Preis. Ich bin ja im ersten Beruf Krankenpfleger und damals gab es noch keine so komfortable Narkose wie heutzutage. Und ich stelle mir eine Kastrierung ohne Narkose nicht als sehr angenehme Operation vor. Aber dieser Mann ist diesen Weg gegangen, um an die Macht zu kommen. Heute sagt man ja, Macht und Geld, das macht sexy. Ihm nutzte das nichts mehr. Nie würde er eine eigene Familie haben können. Dafür war er mächtig und reich. Er hatte Geld mehr als genug, aber offensichtlich wenig Freude daran. Wie viele Menschen opfern bis heute auf dem Altar des Geldes, auf dem Altar der Macht, zwar nicht unbedingt ihre Zeugungskraft, aber doch sehr oft eine intakte Ehe, eine intakte Familie. Sie gelangen zu Macht, sie gelangen zu Ehre und Ruhm und man fragt sich, was haben sie davon? Eins von etlichen Beispielen heute ist für mich Wladimir Putin. Schaut diesem Mann ins Gesicht. Er hat alles, wonach sich viele Menschen heute sehnen. Er ist umgeben von Geld, Gold, Prunk, Macht. Aber schaut in sein Gesicht. Ich sehe da keine Freude und ich sehe eine große Leere. Da, wo manche ihr Gesicht haben, trägt er eine Maske. Und viele Menschen im Osten Europas verdanken ihm in diesen Tagen viel Elend und Leid. Aber er ist bei weitem nicht der Einzige. Und auch dieser Finanzminister nun hatte alles, was er wollte, aber es genügte ihm nicht. Und so fing er an, in der Religion zu suchen. Aber in der Religion seines eigenen Landes hatte er offensichtlich die Freude auch nicht gefunden. Denn warum hätte er sonst diesen weiten Weg nach Jerusalem auf sich nehmen sollen? War eine lange und gefährliche Reise. Nun, seit den Zeiten des weisen König Salomos gab es ja zwischen seinem Land, zwischen Äthiopien und Israel eine gewisse Beziehung. Die Königin, eine frühere Königin war aufgebrochen, um den Gott Israels kennenzulernen, weil die Weisheit Salomos bis zu ihr durchgedrungen war. Aber offensichtlich hatte er in dieser Religion das auch nicht gefunden und so ging er nun nach Jerusalem. Viele Menschen nehmen bis heute riesige Strapazen auf sich, um ins Paradies und zur Freude zu gelangen. Jugendliche aus ganz Europa reisen heute über die Türkei nach Syrien und in den Irak. Und sie sind bereit, sich dort zu Killermaschinen ausbilden zu lassen. Und das, was man bisher nur aus Computerspielen kannte, wird plötzlich tödlicher Ernst. Und sie sind bereit, andere zu töten, weil man ihnen erzählt hat, das sei der Weg Gottes für sie ins Paradies. Und dort würden 72 unbeschreiblich schöne Jungfrauen auf sie warten. Und das erzählen ihnen dann sogenannte Prediger Allahs, die selber aber nie in eine solche Schlacht ziehen würden. Hätten diese Jugendlichen doch die Bibel gelesen, dann wüssten sie, in Gottes Welt wird niemand mehr heiraten, sondern dort werden sie sein wie die Engel. Und vor allem jemand, der andere einfach umbringt, der wird dort nie hineinkommen. Und nicht nur an diesem extrem traurigen Beispiel merken wir, der Weg der Religion ist kein Weg, auf dem der lebendige Gott zu finden wäre. Egal, was du im Namen der Religion tust, du kannst töten oder dich für andere aufopfern. Du kannst hassen oder übermäßig viel Gutes tun. Egal, was du im Namen der Religion tust, es wird dir nichts helfen im Blick auf den lebendigen Gott. In Südtirol hat uns mal jemand gesagt, als wir unseren Jüngsten adoptiert haben, wer so viel Gutes tut wie ihr, der muss doch in den Himmel kommen. Liebe Gemeinde, das ist Religion. Auf dem Weg der eigenen Leistung, und mag sie noch so religiös motiviert sein, auf dem Weg der eigenen Leistung wirst du den lebendigen Gott niemals finden. Und für vieles, was die Religionen heute als Heil verkaufen, bezahlen Menschen am Ende mit ihrer ewigen Seligkeit. Und so fand eben auch dieser Finanzminister den lebendigen Gott nicht in Jerusalem. Und auch wenn etliche Religionen sich heute noch so sehr um Jerusalem streiten, den lebendigen Gott werden sie dort nicht finden. Zumindest nicht so lange, wie sie sich deswegen die Köpfe einschlagen. Und auch dieser Kastrat hier begegnet dem lebendigen Gott nicht in Jerusalem. Warum? Kastrierte Menschen durften den Tempelbezirk nicht betreten. Und das Einzige, was er tun konnte, er kaufte sich eine Schriftrolle. Und diese Schriftrolle, die war unermesslich teuer, aber das war ja, wie wir wissen, kein Problem. Und die Frage war jetzt nur, würde er dadurch den lebendigen Gott finden können? Er hat es sich gewünscht von ganzem Herzen und tatsächlich, es ist ihm gelungen. Aber eben nicht durch seine eigenen Anstrengungen, sondern er wurde, und das ist mein zweiter Gedanke, er wurde fröhlich, weil Gott gnädig und barmherzig ist. Er wurde fröhlich, weil Gott gnädig und barmherzig ist. Er zieht seine Straße am Ende fröhlich. Gott schickt ihm einen seiner Apostel vorbei. Und er tut das zu einem Zeitpunkt, als dieser Minister längst enttäuscht auf dem Heimweg war. Wie schon gesagt, das Buch, in dem wir das lesen, heißt Die Taten der Apostel. Und Apostel heißt ja Gesandter. Und es ist das Gleiche wie Missionar. Und der lebendige Gott führt hier seinen Apostel, seinen Gesandten, auf direktem Wege zum Gesandten der Königin von Äthiopien. Der lebendige Gott hatte dieses verzweifelte Suchen dieses Menschen längst gesehen. Und jetzt, genau in diesem Moment, handelt Gott, weil er gnädig und barmherzig ist. Und er benutzt dazu bis heute immer wieder seine Gesandten. Und wenn wir, wenn Sie und ich Jesus und seine frohe Botschaft kennen, dann sind wir Gesandte für ihn. Wir dürfen es den anderen weitergeben. Und so schickt der lebendige Gott diesem armen, reichen Finanzminister seinen Apostel vorbei. Wir wissen nicht, ob ihm das gerade so in den Kram gepasst hat. Philippus war, wenn wir ein Stück davor lesen, er hat vorher in Samaria gepredigt und er hat dort eine gewaltige Erweckung erlebt. Wie schon zu Jesu Zeiten waren dort in Samaria viele Menschen zum Glauben gekommen. Selbst Petrus und Johannes haben ihm dort eine gute Arbeit bescheinigt. Und jetzt, wo alles so gut und positiv da aussieht, wo man diesen Erfolg ja auch mal genießen könnte, da schickt Jesus seinen Diener direkt in die Wüste. Und vielleicht hat Philippus sich das ja auch gefragt, was ich mich beim Lesen gefragt habe. Ist die Wüste der geeignete Ort für qualifizierte Evangelisten? Offensichtlich hat das dem Philippus nicht sofort eingeleuchtet, denn wir lesen hier, der lebendige Gott musste schon einen Engel aufbieten, um Philippus dort weg und auf diesen staubigen Weg nach Gaza zu bringen. Einfach so wäre Philippus vermutlich nicht auf diese einsame Wüstenstraße marschiert. Gaza und Umgebung, das war schon damals kein so bequemer Ort. Und Philippus weiß auch zunächst gar nicht, was er da eigentlich soll. Und dann, als er da so rumsteht, sieht er da plötzlich diesen Wagen kommen und er hört diese Stimme, halt dich mal zu dem Wagen. Es ist immer gut, wenn wir als Diener Gottes unsere Ohren und unsere Augen weit offen haben. Es erinnert mich an eine Geschichte, als ich auf einer Missionars- und Kandidatenwoche war und da saß mittags beim Mittagessen plötzlich ein junges Mädchen vor mir, 10 Jahre alt. Ihre Mutter war in unserem Aufsichtsrat und war mit bei dieser Missionars- und Kandidatenwoche. Und sie setzte sich mir gegenüber und schaute mich an und sagte, ey, wieso guckst du mit einem Auge dahin und mit dem anderen Auge dahin? Und dann habe ich zu ihr gesagt, kannst du ein Geheimnis bewahren? Ja. Habe ich gesagt, darfst aber niemand erzählen. Habe ich gesagt, das hat der Herr Jesus extra so gemacht. Habe ich gesagt, weißt du, ich bin Pastor und als Pastor musst du deine Augen überall haben. Und deswegen hat es der Herr Jesus bei mir so gemacht. Und sie guckte und rannte zu ihrer Mutter und ihre Mutter lachte schallend. Es ist gut, dass wir unsere Ohren und unsere Augen überall haben und aufmerksam sind, wer und was uns begegnet. Philippus jedenfalls, er wagt diesen Schritt und geht auf diesen mächtigen Mann zu. Und auch das ist ja heute, wie damals, nicht ungefährlich. Ich stelle mir vor, dessen Bodyguards hätten ihn auch leicht mit einem Wegelagerer verwechseln können. Und machen wir uns keine Illusionen, wenn wir für Jesus unterwegs sind. Manchmal verwechseln uns Leute auch. Vor einiger Zeit brachte die ARD einen Bericht über zugegeben etwas fragwürdige evangelische Christen. Aber genau danach brachte sie eine Sendung über militante Islamisten. Und ich habe mir gedacht, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Manche Menschen verwechseln die Apostel Jesu ganz bewusst mit irgendwelchen irregeleiteten Dienern seines Gegners. Und solange das nur an denen liegt, die über uns urteilen und nicht an uns selber, solange können wir das auch nicht ändern. Trotzdem sollten wir unseren Auftrag wahrnehmen und wir sollten ohne Scheu auf die Menschen zugehen, die Jesus uns in den Weg stellen. Philippus jedenfalls geht auf diesen Finanzminister zu und er liest, so wie das damals üblich war, so halblaut vor sich hin. Es konnten nicht viele Leute lesen und die, die lesen konnten, haben in der Regel so halblaut vor sich hingelesen, damit die anderen auch was mitgekriegt haben. Er liest in dieser Schriftrolle des Jesaja und Philippus fragt ihn: Verstehst du, was du da liest? Verstehst du, was du da liest? Verstehst du, was du da tust? Wie sollte ich, wenn es mir keiner erklärt? So sagte dieser Finanzminister. Und merken wir, wieder hilft diesem reichen Mann weder sein Geld noch seine Macht. Und er klingt auch immer noch alles andere als fröhlich. Was soll ich machen? Ich verstehe diesen Gott nicht. Um was handelt es sich hier überhaupt? Für mich ist nicht verwunderlich, dass dieser Mensch hier sich darunter gar nichts vorstellen kann. Auch nachdem Jesus auf dieser Erde gelebt hat und wir sein Wort lesen können, die vier Evangelien lesen können, nachdem viele Menschen in unserem sogenannten christlichen Abendland den Religionsunterricht besuchen, ich glaube, viele Menschen verstehen auch heute nicht, was dieser Finanzminister damals gelesen hat. Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf dieser Erde wurde ihm genommen. Um wen handelt es sich hier? Wer ist der, von dem Jesaja hier redet? Weißt du es? Um wen geht's hier? Dieser Mann will es wissen. Und ich glaube, er will es deswegen auch so genau wissen, weil manches, was er hier liest, klingt so nach seiner eigenen Geschichte. Und jetzt, in dem Moment, erklärt Philippus diesem Mann das Evangelium von Jesus. Von Philippus können wir lernen, es ist gut, auf die Fragen der Menschen zu warten. Es ist gut zu warten, was die Menschen interessiert, bevor wir sie mit unseren Antworten über Jesus überschütten. Philippus begegnet hier einem Menschen, den das Leben aufmerksam und suchend gemacht hat. Und er begegnet einem Menschen, den der lebendige Gott auf die Minute vorbereitet hat. Und jetzt, genau hier in der Wüste, mitten in der Wüste, kann Philippus ihm erklären, wie unendlich gnädig und barmherzig dieser Gott ist. Dass er sich zu uns auf den Weg gemacht hat. Wenn Menschen diesen großen und unbegreiflichen Gott nicht verstehen können, vielleicht auch manchmal nicht verstehen wollen, liebe Gemeinde, es macht dann für uns wenig Sinn, ihnen diesen Gott erklären zu wollen. Warum? Nun, weil eben dieser Gott, wenn wir ehrlich sind, eben auch ja für uns selber oft total unbegreiflich ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Auch für mich ist der lebendige Gott manchmal unbegreiflich. Und die Menschen merken sehr schnell, ob wir ihnen tatsächlich etwas von diesem unbegreiflichen Gott weitersagen können oder ob wir sie nur missbrauchen, um unsere eigenen Fragen und Zweifel runterzudrücken und uns denen nicht stellen zu müssen. Philippus jedenfalls hatte diesem Mann was zu sagen. Das Leben und dieser unbegreiflich große und gnädige Gott hatten diesen Evangelisten genauso gut vorbereitet wie sein Gegenüber. Und so traf das Evangelium von Jesus auf ein gut vorbereitetes Herz. Und dieser Mensch wurde am Ende fröhlich. Fröhlich, und das ist mein dritter und letzter Gedanke, fröhlich, weil Gott ihn liebt. Fröhlich, weil Gott ihn liebt. Dieser Finanzminister hat in diesen Worten des Propheten und in der Auslegung von Philippus erkannt, dass Jesus Christus auf diese Erde kam, weil Gott uns liebt. Und er erkannte in diesem Moment, dass dieser große und unbegreifliche Gott, den er so lange nicht verstanden hat, dass er schon immer mit ihm unterwegs war. Dass er mit ihm unterwegs war, als er noch verzweifelt gesucht hat. Dass er mit ihm unterwegs war, als er ihn nicht finden konnte und jetzt mit ihm unterwegs ist, auf dem Rückweg nach Hause. Der lebendige Gott hat ihn geleitet bis auf diesen Tag, als er in der Auslegung des Philippus Jesus Christus erkennen konnte. Die Leiden Jesu, die sind ungleich größer gewesen wie die Leiden seines eigenen Lebens beim Verlust seiner Männlichkeit. Und was er erkannt hat, das Leiden Jesu war ungleich sinnvoller wie sein eigenes Leiden wegen Geld und Macht. Die Leiden dieses Mannes und alle seine Entbehrungen an Freude und Glück und all seine Mühe, dieses Glück zu finden, das alles diente ihm dazu, um mächtig und erfolgreich zu werden. Jesu Leiden dagegen, sie dienten dazu, um einer verlorenen Welt den Shalom Gottes, den Frieden, die Zufriedenheit, das Wohlergehen Gottes zu bringen. Jesu Leiden hat uns allen deutlich gemacht, dass dieser Gott zwar allmächtig und riesengroß und unbegreiflich ist, aber dass er diese Macht eben nicht, wie wir Menschen so oft, missbraucht, sondern in dem Leiden seines Sohnes Jesus Christus zeigt er uns, dass er seinen ganzen Reichtum aufgibt, um mich und um dich zu suchen. Er wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden, so hat es Peter Strauch in einem Lied gedichtet. Und das hat dieser Finanzminister in diesem Moment erlebt, dass dieser Gott alles in Bewegung setzt, um Menschen zu erreichen. Dieser Gott setzt alles in Bewegung, um dich zu erreichen. Und die Frage ist, erkennst du seine Liebe? Erkennst du, dass er dich schon immer gesucht hat? Kannst du erkennen, dass er schon immer einen Platz in seinem Herzen für dich reserviert hat? Kannst du das erkennen, dass du sein Königskind sein darfst? Und diese ganz neue Erkenntnis, die macht diesen Finanzminister fröhlich. Voller Freude sprudelt eine weitere Frage aus seinem Herzen. Hier ist Wasser, was hindert, dass ich getauft werde? Merken wir, was das Wichtige bei einer Taufe ist? Ich habe bei vielen Taufen erlebt, dass von Gehorsamsschritt geredet wurde und von dem, was wir tun. Das Wichtigste bei einer Taufe ist, dass der lebendige Gott ein Herz angezündet hat. Und dass dieses angezündete Herz sich danach sehnt, öffentlich zu sagen, ja, ich möchte diesem Gott gehören. Und wenn das da ist, dann kann getauft werden. Was hindert es, dass ich getauft werde? Nichts. Wenn du an Jesus Christus, an sein Evangelium glauben kannst, dann kannst du getauft werden. Und darum ist es auch gut, frei evangelisch niemanden zur Taufe zu drängen. Getauft wird, wenn das Herz, wenn die Liebe Gottes im Inneren für das Evangelium von Jesus schlägt und der glaubende Mensch darum bittet. Und so ließ er den Wagen anhalten und Philippus taufte ihn und er zog seine Straße fröhlich. Gottes Geist versetzte seinen Apostel wieder an einen anderen Ort Und auch dort tut dieser Apostel wieder das Gleiche, was er bisher immer getan hat. Er predigt und erklärt Menschen das Evangelium von Jesus. Und hier ist eben nochmal wichtig zu verstehen, es kommt so wenig, tatsächlich so wenig auf uns an. Jesu Apostel sind in unserem Leben immer nur wichtig für eine bestimmte Zeit. Und unsere Erfahrung ist, dann ist es auch gut, wenn sie wieder gehen. Und darum haben Apostel Jesu ja auch keine bleibende Stätte auf dieser Erde. Apostel Jesu sind immer unterwegs. Wehe dem Apostel, der sich irgendwann ein Haus baut, um dort für immer sesshaft zu werden. Also Haus bauen ist nicht schlecht, ne? Aber um dort für immer sesshaft zu werden. Umso größer wird dann für ihn selber und für andere die Enttäuschung sein, wenn Gott ihn eines Tages weiterführt, zu anderen Menschen. Meine Erfahrung ist, wenn unser Glaube an Menschen hängt, dann sind wir alle irgendwann enttäuscht. Nämlich spätestens dann, wenn uns diese Menschen eines Tages wieder verlassen. Oder aber wenn diese Menschen nicht so reagieren, wie wir das gerne hätten. Und warum ist das so? Weil Menschen uns immer enttäuschen werden. Und meine Mutter hat mir mal vor Jahren gesagt, lieber Harald, jede einzelne dieser Enttäuschungen ist gut für uns. Und als ich ganz erstaunt fragte, wieso ist eine Enttäuschung gut für mich, dann sagte sie zu mir, Junge, weil sie dich aus der Täuschung herausführen. Jede Enttäuschung, die dir begegnet, kommt von Gott, weil sie führt dich aus der Täuschung heraus. Solange du noch von Menschen enttäuscht bist, zeigt sich daran, dass dein Glaube nicht ausschließlich an Jesus hängt. Jesus Christus enttäuscht dich niemals, weil er allein nicht täuschen kann. Der Glaube dieses Finanzministers hängt an Jesus. Er hängt an Jesu Liebe, an seiner Gnade und an seiner Barmherzigkeit. Er hat begriffen, Jesu Treue wird mich immer begleiten, auch wenn Philippus mich jetzt wieder verlässt. Jesu Liebe und Treue hält ein Leben lang. Warum? Weil sie eben schon immer gehalten hat, weil sie mich schon immer gehalten hat, auch in den Zeiten, wo ich sie noch gar nicht verstanden habe. Diese Liebe hat mich schon getragen und gehalten, als ich sie noch verzweifelt gesucht habe. Und darum zieht dieser Mensch seine Straße fröhlich. Und darum zieht auch sie, diese Frau, von der ich anfangs erzählt habe, sie zieht heute ihre Straße fröhlich weiter, weil sie weiß, meine Straße stand schon unter seinem Schutz, als ich noch gequält und misshandelt wurde. Meine Straße stand schon unter seinem Schutz, als ich mich selber schon aufgeben wollte. Und darum wird sein Schutz jetzt erst recht bei mir sein, wenn ich aufbreche zu neuen Straßen und zu neuen Plätzen und zu neuen Menschen. Jesus Christus ist immer bei mir. Und darum und nur darum kann ich meine Straße fröhlich ziehen. Wie ziehst du deine Straße? Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du sie fröhlich ziehen kannst, weil Jesus Christus, dein Herr und Heiland, er lebt in dir und er segne dich. Amen.